Menschen, liebe Gemeinde, die Reihenfolge ist mir ganz wichtig. Denn Gott hat uns alle geschaffen und manche haben das Wunder erlebt, noch eine zusätzliche Beziehung, die wesentlich ist, im Leben sich gönnen zu trauen. Die nennt man dann Christen. Die haben eine zusätzlich wesentliche Beziehung sich schenken lassen im Wirkfeld des Geistes und der Gnade. Ja, wie der Burkhard schon angedeutet hat, habe ich eine lange spirituelle Karriere, lebte sehr zufrieden auch als katholischer Mönch, war der letzte Assistent von Karl Rahner, den ich weiter schätze. Und auch im katholischen Milieu kann man immer freier werden. So habe ich mein Wanderleben weiter getrieben, wurde dann auch als evangelischer Pastor ordiniert, Ordo heißt so, habe ich auch einen Status, und wandere immer weiter und bin froh, nun heute bei euch zu sein. Liebe Mitmenschen, liebe Gemeinde, was ich heute vorhabe, was passiert, weiß ich eh nie, ist mit euch ein bisschen zu lesen, die Zitate in der Autobiografie des wiedergekehrten Jesus Christus, in der Offenbarung des Johannes. Damit hört der Kanon der christlichen Bibel auf. So hoffen wir, dass es uns ein bisschen geht, der Geist ist ganz frei und wirkt, wie er will, wie dem Johannes in seiner Höhle auf Patmos, dieser kleinen Insel in der Dodekanes. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen. Ein Sonntag, was für ein Glück. Vielleicht ein Pfingstsonntag, warum auch nicht. Gott ist Geist. Ach, unsichtbare Wirklichkeit. Da hat man es als materialistisches Wesen zunächst gar nicht leicht. Man verwechselt ja leicht die Realität mit der Wirklichkeit. Die Dinge, die Sachen, ach, das ist die Außenseite der Wirklichkeit. Unsichtbares wirkt, da muss man noch gar nichts glauben. Was wirkt denn? Das Blech oder die Bedeutung am Verkehrszeichen? Ach, die unsichtbare Bedeutung, und du trittst auf die Bremse. Das Blech ist nur der Anlass für die, die sonst nicht aufmerksam sind. Vieles, was sehr wirkt, und Geist hat Wirkung, Ungeist, Abergeist, Poltergeist, Quälgeist übrigens auch, vieles, was wesentlich ist, ist unsichtbar. Werte, Würde, Freiheit siehst du nicht, aber du merkst es, wenn es weg ist. Bleiben wir also aufmerksam. Liebe, schöpferische Liebe, Gott ist Geist. In diesem Wirkfeld dürfen wir uns trauen zu glauben, zu hoffen, zu lieben, kurzum ein bisschen menschlicher zu werden. So möchte ich mit euch ein bisschen im Gefüge dieser gegenständlichen Buchstaben des Textes also zu blättern, auf das der Heilige Geist uns näher kommt, das Gefüge der Buchstaben. Da ich mir manchmal etwas merken kann, kommt mir noch in den Sinn, was der Burkhard gesagt hat mit dem Salz der Erde. Erde kann man nicht essen, es sei denn, sie hat schon die Gestalt einer schönen Suppe angenommen. Ach, die Früchte der Erde in der Suppe, da gibst du etwas Salz dazu, dann schmeckt sie noch besser. Das ist eine Bedeutung von dem Jesuswort Salz in der Suppe. Da ich viel im Orient lebe, weiß man natürlich durch Geschichten, ach, Jesus wusste noch die Hintergründe auch, die wir mühsam lernen müssen, woher ursprünglich dieses Salzwort kommt. Wenn man seinen alten Homer studiert hat, das ist so ein griechisches Gedicht, ich musste immer zur Strafe, weil ich so faul war, auswendig lernen, das fiel mir leichter als Schulaufgaben zu machen. So kann ich noch heute viel zitieren. Andra moene pemuso polytropon hosmala polla planchte pedro jesiron und so weiter, bla bla bla. Also wenn du da weiterliest, entdeckst du irgendwann eine schöne Geschichte. Die möchte ich vorab erzählen, weil man die sich so gut merken kann, zusätzlich zu dem Thema Salz in der Suppe. Es waren einmal viele Männer beisammen, denn es gab einen Skandal. Ein trojanischer Prinz spannte einem griechischen Helden die Frau aus. Das geht irgendwie gar nicht, dachte man früher. Durchaus auch zu Recht. So versprachen diese Herren einander, wenn du einmal ein Problem hast, ich helfe dir. Und nach vielen Jahren war der Ernstfall gegeben. Odysseus, heißt so viel wie Herr Niemand, wollte aber nicht in den Krieg ziehen, wegen irgend so einem Männer-Frauen-Konflikt, der ihn zudem gar nichts angeht. Da sah er in seinem Heimathafen Ithaka, es kommen schon die Schiffe herein und bündnistreue Militärdienst abmarschieren, andere totschlagen, Kollateralschaden erzeugen. Und er war so schlau, dass er sich blöd gestellt hat. Was hat er denn gemacht? Er holte sich einen Pflug und spannte einen Ochsen und einen Esel davor. Da kann man nicht sehr gerade pflügen. Und dann fing er an zu pflügen und seine Spezi kamen schon und sah den Odysseus, wie er pflügte und statt Korn Salz in die Erde schmiss. Da waren sich alle einig, ey. Der ist auch nicht so geeignet als Offizier an der Front. Aber andere dachten ja, das ist ein echter Simulant. Und holten seinen Sohn 1,5 Jahre und legten ihn hin, als er wieder mit seinem Gespann vorbeikam. So blöd war er dann doch nicht und pflügte um den Säugling, das Kleinkind, herum. Ach, Salz in die Erde schmeißen heißt, so tun, als wäre man verrückt. Dabei bringt man dann zum Ausdruck, nein, in diesen Krieg ziehe ich nicht. Sein Symbol in der Antike, ich schließe mich einer sinnvollen Friedensbewegung an. Der Friede sei mit euch, so sagt man am Ende einer Liturgie. Wo kann ich denn aussteigen, wenn wieder gerufen wird, stell dir vor, es ist Krieg und ich gehe gar nicht hin. Das ist nicht leicht, damals und heute. Ich meine nicht gleich die großen Kriege im Orient, sondern so den kleinen Krieg zu Hause. Ich trete zurück von der Front, ich spiele da einfach nicht mehr mit. Das nennt man nicht Gewaltlosigkeit, sondern gewaltfreien Widerstand. Wie entkomme ich denn den Mächten der Gewalt und des Krieges? Er ist der Vater aller Dinge. Aber welcher Dinge denn? So viel zu dem bisschen orientalischen Hintergrund für das Jesuswort: Ihr seid das Salz, nicht nur in der Suppe, sondern in der Erde. In einer Welt, die sich zurzeit wieder fast zugrunde richtet. Also, das Evangelium ist auch eine Friedensbotschaft. So möchte ich aus dem letzten Text der Autobiografie des wiederkehrenden Christus mit euch ein bisschen lesen. Das ist unser Bädecker, unser Reiseführer von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag. Nebenbei drehen wir auch einen Film, dann hat man etwas für die, die nicht mitgefahren sind. Ich lese. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, sodass er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen wird. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Was für ein Text. Der unsichtbare letzte Autor ist Jesus der Christus. Als ich lebte lange in der Türkei, im Ramadan kamen meine türkischen Freunde und sagten, leg uns doch mal den Koran aus. Also hier Sure 11,2 zum Beispiel wird das verarbeitet. Wir wollen hören, was Jesus gesagt hat. Dachte ich mir, ach, Gott sei Dank habe ich studiert, hat auch mal eine gute Note. Günstige Gelegenheit, morgen Abend gibt es einen Kommentar von mir zum Evangelisten Markus. Ich war sogar vorbereitet, was selten ist. Nach einiger Zeit scharrten einige mit den Hufen, schwätzten, wurden unfreundlich. Da sagte Genan B., ja, wir wollten hören die Botschaft von Jesus, nicht was sein Biograf, ein gewisser Herr Markus, hier notiert hat. Ich denke mir, ja, spinnt ihr denn? War aber vornehm genug zu sagen, ja, morgen biete ich was anderes. Probierte ich es mit dem Evangelisten Lukas. Sehr schön, sind Originalzitate Jesu drinnen. Natürlich ein bisschen Kontext. Evangelien sind inspirierte Biografien. So ein bisschen wissenschaftlich, redaktionsgeschichtlich, formgeschichtlich, ein bisschen griechisch, man tut so gebildet. Jedenfalls ging gar nicht gut. Wir wollen auch nicht einen Text von einem gewissen Herrn Markus, nein, Lukas hören, der vielleicht manche den heiligen Lukas nennen. Nein, denke ich, boah, dumm gelaufen. Man darf ja nicht aufgeben im Orient, zäh bleiben. Ich ahnte schon, mit meiner Vorlesung über Matthäus werde ich auch nicht weit kommen. Ja, war auch so. Johannes ist eh kompliziert, hab's trotzdem probiert, ja. Keine Chance. Wir wollen hören, was Jesus mit dem Spitzentitel Christus gesagt, getan, geoffenbart hat. War ich am Ende meiner akademischen Ausbildung. Eine Woche Sendepause. Da dachte ich mir, ach, da gibt's doch am Ende der christlichen Bibel noch einen Text. Offenbarung Jesu Christi. Da witterte ich Morgenluft. Ach, Sie wollen hören, wie kann ich denn Evangelium Jesu Christi, die Offenbarung, den O-Ton präsentieren? Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Seitdem ging ich auf die Spur, wie ist denn die sogenannte Apokalypse zu verstehen? In einer untergehenden Welt mit schrecklichen Bildern, Naturkatastrophen. Boah, kann ich das als ewiges Evangelium verstehen? Diese Bilderwelt? Manche bleiben gleich auf der Realitätsebene stecken. Oh, mache ich das Buch zu. Die anderen sagen, ja, will ich spirituell verstehen. Es dauern von Engeln die Rede als Adressaten. Auch toll. Realien studieren, die Bilderwelt entschlüsseln. Das Woher und Wohin verstehen. Die letzte Ebene besteht darin, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Und am Tag des Herrn, so Johannes, wurde ich vom Geist ergriffen. Ach, das wäre doch eine Perspektive, mich dem Text zu nähern als Selbstmitteilung Gottes, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat und weiter wirkt durch den Heiligen Geist. Denn der eine Ewige ist der Heilige, der sich geoffenbart hat. Was für ein Projekt. Also, da möchte ich heute mit euch ein bisschen anfangen. Offenbarung Jesu Christi. Die Zeit ist nahe. Wir leben immer an der Grenze von Zeit und Ewigkeit. Was bleibt denn, was hat Zukunft und was kannst du sagen, nicht zu retten, drei Kreuzchen, ist dem Untergang geweiht. Denn in Ewigkeit wird kein Mörder über sein Opfer triumphieren. Das Projekt kann man knicken, aber jeder hat die Chance der Umkehr. So heißt es auch am Ende, welch tröstlicher Vers in der christlich verstandenen Bibel, wo artikuliert wird, der Heilswille Gottes. Die Gnade des Kyrios Jesus sei mit allen. Alle Menschen bekommen zu jeder Zeit ein Angebot. Der Heilswille Gottes ist universal. Da Gott Geist ist, durcheilt er in seinem Geist die Zeiten und ahnt schon vorher, wie Einzelne sich entscheiden. Zur Freiheit befreit, ihre Freiheit gebrauchen, im Wirkfeld der Gnade oder die eigene Freiheit und die der anderen missbrauchen. Da gibt es keine fixierende göttliche Vorsehung a priori, wer muss in die Hölle und wer hat Glück gehabt. Nein, nein, nur schön langsam. Aus der Perspektive Gottes kriegt jeder ein Heilsangebot. Und dann schauen wir weiter, wie es uns geht und was du für deine Nachbarn und deine Nachbarin tun kannst. Also so der Text, der dann überliefert ist, entschleunigt gehört. Selbstoffenbarung, Offenbarung, Apokalypse heißt Entbergung. Jesu Christi, die Gott ihm geschenkt hat. Und was ist das Ziel und der Zweck? Damit er seinen Ebedin, denen, die auf ihn hören, die vernünftig sind, die offen sind, die hinhören, zeigt, deutet, was jetzt bald gleich immer wieder eintritt. Und er hat es durch seinen Engel, hat ein Flügel, ein Eck, seine geschaffene geistliche Wirklichkeit, das musst du spirituell verstehen, gegenständlich nicht. Was Werte sind, da macht man im Orient einen Flügel hin. Ach, Brot, Wurst, Fleisch, Käse haben keine Flügel. Aber geistliche Wirklichkeiten werden zum Ausdruck gebracht, musst du mental in deinem Brain verstehen. Ist nichts zum Essen, sondern ist ein geistiges Manna, das dich nährt. Also versuch mal deinen Geist, deinen geschaffenen Geist, ankommen zu lassen bei dir und lese mit den Ohren und den Augen des Geistes, wie Schrift zur Heiligen Schrift wird. Das heißt, dich in eine Beziehung zu dem Ewigen, zu dem Heiligen bringt. Aus der göttlichen Wirklichkeit verstehst du dich in der Realität neu. Also hat es seinem Knecht, seinem hinhörenden Johannes mitgeteilt. Die lange Überlieferungsgeschichte, fast 2000 Jahre alt, der Text. Der Knecht heißt auf Hebräisch Ebed. Kann man im Deutschen am besten übersetzen mit Bursche. Wenn man die zwei Evangelisten liest, der königliche Hauptmann von Kapharnaum, von Kafarnaum, dem Bereich des Trostes, ach, meine Zukunft, mein Bursche, mein Sohn, mein Knecht, ist gekränkt, ist krank. Und Jesus sprach hier Aramäisch, das ist ein südgalileischer, hebräischer Dialekt. Ach, die reden Aramäisch miteinander. Mein Ebed ist krank. So der eine Evangelist übersetzt griechisch, der Sohn, der andere, der Knecht, haben ja beide recht, wenn man sich auf den ursprünglich gesprochenen Text bezieht. Sprich nur ein Wort, sagt man in der Liturgie, und meine Seele wird gesund. Ach, die Seele ist der Knecht des Geistes. Wenn du seelisch gesund werden willst, höre auf den Geist und kommandiere nicht mit deinen Emotionen den Geist herum. Das klappt meistens nicht, was auch in Ordnung ist. Also die Seele, das Prinzip, deine Individuation, die Hardware für die Softwaregefühle, die Matrix, öffnet sich auf die Wirklichkeit des Geistes hin. Und durch diese spirituelle Infusion sparst du dir manchen therapeutischen Umweg. Aber auch das sei jedem gegönnt. Dies bezeugt, dieser Johannes bezeugt, was er geschaut hat. Der Mann blickt durch. Sein Visionär nennt man in alter Sprache ein Prophet. Er schaut in die Zukunft. Nämlich das Wort Gottes. Das ist ja spannend. Der Seher sieht das Wort der ewigen Liebe. Denn das Wort, akustisch, ist die Gestalt des Geistes. Der sieht das Wort Gottes. Im Orient trug man kein Namensschild mit dem Namen, sondern der Name wurde hier auf dem Oberschenkel platziert. Siehst du noch heute bei den antiken Götterstatuen. In der Johannes-Offenbarung der trägt auf dem Schenkel, auf dem Ort, wo bezeugt wird und gezeugt wird, das Wort Gottes. Merkt ihr, es ist viel orientalische Bilderwelt verarbeitet. Das aber kann man durchaus übersetzen. Und das Zeugnis, das Jesus Christus gegeben hat. Jesus Christus ist der wahre, der wahrhaftige und treue Zeuge, was Gott will, nämlich das Heil des Menschen. Nun eine Verheißung, es gibt 8 Seligpreisungen im ganzen Text. Die erste Seligpreisung, selig heißt ja das himmlische Glück und das irdische Glück nennt man Glück. Glückselig, Makarios. Glückselig, wer die Worte dieser Prophetie zitiert. Sobald du beim Zitieren und Verstehen und Lesen der Johannes-Offenbarung nicht glücklich wirst, sondern noch mehr Angst bekommst, zitierst du wahrscheinlich noch nicht richtig. Fällst du auf irgendein Textverständnis rein? Oder kommen Ungeister aus den Kellern deines Un- und Vorbewussten? Das ist das Kriterium, ob man den Text versteht. Wirst du dabei glücklich oder kriegst du einen Schweißausbruch nach dem anderen? Ja, dann schön langsam. Bleib erstmal bei dem, was du schon verstanden hast. Ist manchmal ein weiter Weg von der Transpiration zur Inspiration, aber kann ja auch mal wieder glücken. Glückselig, wer das zitiert. Die waren ganz zufrieden, meine Muselmänner. Ach, den O-Ton Jesu Christi zu hören, da fällt sogar Licht, wie ich den Koran verstehe, als Botschaft des Hasses oder als den Versuch, die Botschaft der Liebe in Arabien weiterzuerzählen. In dem Konfliktfeld befinden wir uns. Glückselig, wer diese Worte hört. Wenn du dabei nicht glücklich wirst, tu was für deine Ohren. Denn der Mensch hat 3 Ohren. Ach wie. Die 2 Ohren sind einfach, sind natürliche Sinne. Man hat 2 Augen, das dritte Auge ist hier. Ach, seh doch mal mit Gedanken, die Gottesgedanken sind die Welt an. Und das dritte Ohr nun, es gibt 3 spirituelle Sinne, positioniert man hier im großen Herzen. Da findest du Ruhe im Herzen. Dort wirkt der Geist. Wenn du in die Stille gehst, melden sich alle Ungeister. Oh, da kriegst du richtig die Wurzeln deines Zorns, alles hörst du da. Drum übersetzt man zu Recht, das ist ein Singular im Griechischen. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, heißt das Ohr des Herzens. Hör doch mit dem Ohr der Barmherzigkeit und der Beziehungsgerechtigkeit, welche Nähe und Ferne stimmt. Also höre mit deinem großen Herzen diesen Text. Nicht nur mit deiner Fantasie, die dich von Angstpool zu Angstpool treibt. Und sich daran hält, was da steht, der wird leichter glückselig. Das ist nur der erste Vers gewesen. Das sind 22 Kapitel, die werden wir heute nicht alle anhören können. So schlau bin ich dann auch. Ja. Also vielleicht noch Vers 10. Ich wurde am Tag des Herrn vom Geist ergriffen. Und er hört etwas. Wie von einer Posaune. Kommen die evangelischen Posaunenchöre her. Das ist sozusagen die operative Umsetzung. Heißt so viel wie, wach doch einfach mal auf. Die gehören zu jeder klassischen Erweckungsbewegung. Wach doch auf, du Penner. Ja, ich weiß, auch der Kirchenschlaf macht manche etwas glückselig, aber wenn sie dann aufwachen, ärgern sie sich doch nicht hingehört zu haben. Also, am Tag des Herrn, so Johannes, am Sonntag wird immer Evangelium zitiert, wacht er auf. Und er hört, schreib das auf, was du hörst. Und schick es an 7 Gemeinden, die wir besuchen werden. Nämlich, oder Kirchen kann man auch übersetzen. Nach Ephesus lohnt sich zu besuchen. Auch Ungläubige werden große archäologische Genüsse dort empfinden können. Nach Smyrna ist das heutige Izmir, Pergamon, der alte Altar steht im früheren Ostberlin, am Pergamonaltar. War ein Dankaltar für die hellenistischen Götter Zeus und Athene, weil sie einmal gewonnen haben, die Könige von Pergamon gegen die Kelten. Lebten in Kleinasien 3 Stämme, Trokma, Tolistopogia, Tektosagen, denen schreibt Paulus einen Brief, das sind die sogenannten Galater. Die sprachen bis ins 4. Jahrhundert Keltisch, so eine Art Dialekt wie die Treverer, also die Menschen um Trier herum. Sehr spannend. Da kann man sich heute überall gut aufhalten, in Galatien, im Keltenland, mit ihren Mutterreligionen. Also Pergamon müssen wir natürlich auch hin. Und nach Thyatira, eine lydische Stadt, nach Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Philadelphia heißt eine Stadt der geschwisterlichen, der brüderlichen Liebe. So nannte man die erste Hauptstadt in der neuen Welt. Den Vereinigten Staaten, Philadelphia. 7 Jahre läutete dort die Freiheitsglocke. Inzwischen hat sie einen Sprung. Das kommt von das. Das liegt, Philadelphia war die Hauptstadt in Pennsylvania. Wieso heißt es so? Das war der Admiral des englischen Königs, William Penn. Sein Sohn war im Knast. War der Gründer der Quäker, er hat keinen Bock mehr gehabt, fremde Schiffe zu versenken, was Papa gemacht hat. Papa hat aber so viel Kapergeld gehabt, das Recht, und der König konnte nicht ausbezahlen. Sagt ja, ich schenke dir die ganzen Wälder hier drüben in der neuen Welt, als Pennsylvania. Als der Sohn aus dem Knast kam, gründete er mit seiner Frau Philadelphia, eine neue Welt. Ganz friedlich lebend, auch mit den Indianern. Merkt ihr, welche Wirkungsgeschichte diese Texte haben? Jede Gemeinde hat eine Verheißung. Zusammen bilden diese Verheißungen die Perspektive für Gemeinde und Kirche mit Zukunft. Da muss man keine 10- und 5-Jahres-Pastoralpläne machen. Die klappen eh nicht. Das ist ein Trost. Wenn ich etwas weiter blättere nun, gehe ich schnell noch nach Kapitel 14. Da wird entschlüsselt, wer der Adressat ist dieses Textes. Dann sah ich, Johannes, ein anderer Engel, Höhepunkt, spiritueller Höhepunkt, flog im Zenit, ja, es war High Noon, fast schon Mittag. Und was hattet ihr? Diesmal übersetzt sogar Martin Luther korrekt, sonst eine schreckliche Übersetzung. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel so auf Erden. Hat man immer noch in der revidierten Übersetzung. Steht im griechischen Text Exousia, Vollmacht. Jesus handelt aus seinem Wesen heraus. In dem ist Gott anwesend, das ist seine Vollmacht. Liest im Text Gewalt, ja. Das ist aber gewaltig missverständlich. Versuch ab und zu zumindest, wenn dir deine Seele sagt, ja, stimmt das so? Ja, blättere mal nach, vielleicht steht was anderes dort. Sonst sind Übersetzungen nicht schlecht. Aber an mancher Stelle trau deinem Gefühl. Das kann doch irgendwie noch nicht richtig sein. Also ich zitiere spirituell dieser Engel der Inspiration. Er hat ja ein ewiges Evangelium. Eine immerwährende frohe Botschaft. Der Text, Johannes-Offenbarung, im Geist Jesu Christi verstanden, ist ein ewiges Evangelium. Ja, für wen denn? Ich zitiere. Den Bewohnern der Erde zu verkünden. Wem? Allen Nationen. Wieder einen engstirnigen Nationalismus. Nein, alle Nationen brauchen Evangelium. Sonst haben wir wieder Krieg und Gier und Sucht. Wie kriegen wir in Deutschland wieder Evangelium implantiert? Man hätte genug zu tun. Alle Nationen eine frohe Botschaft, wer Gott ist und was eine sinnvolle irdische und ewigkeitliche Zukunft ist. Steht da drinnen. Geister unterscheiden. Was führt wohin? Allen Stämmen machen wir beim Aufstellen. Dein Familienstammbaum wird nochmal angeschaut. Boah, in Afrika die Geißel ist, der Tribalismus. Nur mein Stamm, ja. Verteil doch gleich die Keulen wieder. Nein, du mit deiner Sippschaft brauchst auch Evangelium. Wie hat denn eine Zukunft im Sinne Gottes auszusehen, wo auf krummen Zeilen begonnen wurde? Wahrheit macht frei, schaust dir nochmal an. Wo ist die Sollbruchstelle? Bei deinem Mischpoke, bei deinem Stamm. Allen Stämmen, allen Sippen wäre an sich ein bisschen Evangelium mehr zu gönnen. Evangelium im Sprachgebrauch der Antike hat zwei Bedeutungen. Das eine ist, es war ein schrecklicher Herrscher. Steuern so, ausgebeutet, kriegslüstern. Boah, nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Und wie wundersam, der Mann hat einen Herzinfarkt. Das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Der Kronprinz scheint ganz nett zu sein. Die Botschaft von Ende einer schrecklichen Herrschaft nennt man Evangelium. Herrschaftswechsel. Welche Herren oder Herrinnen werden denn bedient? Ja, Herrschaftswechsel. Läuten die Glocken, Herrschaftswechsel. Ein anderer König kommt. Die zweite Bedeutung vom Evangelium in der Antike heißt, wir werden überfallen, ausgeplündert. Die Feinde rücken immer näher und es wird schlimm. Übergriffigkeit, Gewalt etc. pp. Und es glückt der organisierte Widerstand. Nee, wir gewinnen, wir leben. Wir leben, nicht nur wir überleben. Der Bote von der Front, der sagt, wir haben gewonnen. Das ist ein Evangelist in der Antike. Bringt eine frohe Botschaft. Das ist der Sieg, der die alte Welt überwindet. Der Glaube an den Auferstandenen. Nicht wer asketisch Topleistung bringt, nein. Das ist der Sieg, der Triumph, der die untergehende Welt überwindet. Es gibt eine Auferstehung, Ostererfahrung in Zeit und Raum, in alle Ewigkeit. Amen. Also, ein Evangelium für alle Nationen, Stämme. Schau dir deine Sippschaft an. Wo kriegst du da ein bisschen Evangelium, homöopathisch zumindest, untergebracht? Für alle Sprachen, Glossolalie, Kindersprache, Körpersprache, Leibsprache, Englisch, Französisch, Griechisch und so weiter, Chinesisch, Koreanisch, Hamsamida, Hanose und Doso, Doso, Yokoso, Yokoso, Namamida, Butsu, Japaner, alle checken das prinzipiell. Wenn du selber fleißig bist, kannst du übersetzen. Je Sprachen, desto leichter übersetzen. Für alle Sprachen gibt es eine gute Botschaft. Zur Freiheit befreit. Missbrauche doch nicht die Sprache. Vergiss deine Einsilbigkeit und dein Monologisieren. Riskiere Kommunikation, zumindest in kostbaren Augenblicken. Evangelium in deiner Sprache. Maulst du nur mit oder sagst, na, es gibt eine Alternative? Und allen Völkern, heißt Populus lateinisch, daher kommt Popmusik. Das ist nicht leicht, in der Popmusik Evangelium unterzukriegen, klappt aber. Hör dir diese Band hier an, geht doch. Naja, die Texte sind ein bisschen qualitativ höher. Für alle Völker. Was gibt es für einen neuen Populismus? Spannend. Ja, die Alternative für Deutschland heißt mehr Evangelium. Die anderen meinen es alle vielleicht auch gut. Reicht aber meistens nicht. Das wäre die Botschaft der Christen. Klares Profil nach innen und frei und offen für alle Völker, Sprachen und Nationen. So kann man, wenn man das als Geschenk versteht, dankbar sein. Das ist die Wurzel, dass man den Dank feiert. Heißt Eucharistie, den Dank feiert für Jesus, den Christus. Amen.